Hallo, ganz herzlich willkommen bei Börse at Home. Jeden Montag 30 Minuten. Wichtiges Börsenupdate. Heute sehr zur aktuellen Marktlage. Wir haben hypernervöse Börsen. Der Ölpreis fungiert als geopolitische Waffe. Und das ist perfekte Situation, mal in die Charts zu gucken. Und deswegen bin ich sehr erfreut, dass Jörg Scherer da ist, unser Lieblingsstatist und allseits geschätzt und bekannt von der HSBC, der technische Leiter der Chartanalyse von HSBC Deutschland. Herzlich willkommen, Jörg.
Hallo Edda, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf, ne?
Und ich übergebe die Bühne direkt an dich. Das ist mal ein Thema, wo ich nicht so viel reinquatschen kann.
Ja, dann
Leg los.
starten wir direkt, würde ich sagen. Ja, Charts, Methoden, Muster. Was wirklich hilft, ist sozusagen der Titel, den wir ausgewählt haben für heute. Und das ist mir ganz wichtig, sozusagen vorab zu transportieren, dass technische Analyse am Ende der Tage schon ein bisschen mehr ist, als irgendwie eine Linie in Chart zu legen. Deswegen haben wir oder habe ich so ein bisschen heute ein Mix aus aktuellen Charts. Ja, Öl ist dabei, die Auswirkungen auf den Aktienmarkt ist dabei, aber ich versuche euch auch ein bisschen was auf den Weg zu geben, wie ihr selber Charts lesen könnt, wie wir das bei der HSBC machen, worauf man sozusagen achten sollte. Und deswegen stellt Fragen, so viel ihr wollt, so viel ihr könnt. Ja, wir werden versuchen, möglichst viele davon zu bearbeiten. So, die Edda hatte schon gesagt, HSBC, und wir sind auf Social Media aktiv, hsbc-de. Mein LinkedIn-Profil kennen vielleicht viele auch. Gerne einfach kontaktieren. So, und dann ist das hier das HSBC Daily Trading, der Newsletter, den ich seit vielen, vielen Jahren verantworten darf. Und ja, ich hoffe, dass man da sozusagen mein Faible für technische Analyse herauslesen kann an jedem Tag. Nicht nur, wenn sozusagen geopolitisch gerade was hochkocht, sondern wirklich an jedem einzelnen x-beliebigen Tag. Gerne abonnieren, gerne weiterempfehlen, weitersagen, wenn ihr ihn schon kennt. So, und das war jetzt genug der Vorrede. Gehen wir gleich in medias res. Und ich hoffe, möglichst viele von euch haben den HSBC-Newsletter schon abonniert, das HSBC Daily Trading. Und da habe ich letzte Woche eine Strategie vorgestellt, die nehme ich immer dann raus, wenn der Markt das zulässt, nämlich VDAX New sozusagen Ausschläge. Dann steht in der Presse immer regelmäßig der VDAX, das ist das Angstbarometer, und ich möchte euch an der Stelle explizit die Angst nehmen. Ich habe hier einen Regressionskanal eingezeichnet in den VDAX, und jedes Mal, wenn die Spitzen da diesen Regressionskanal nach oben verlassen, letzte Woche waren wir am Montag bei 33 im VDAX, also gerade gereicht, um die Strategie zu aktivieren, sage ich ganz systematisch: Kopf, Hirn, Bauch ausschalten, systematisch in den DAX einsteigen mit einer Haltedauer von 12 Monaten. Also ich habe es getestet auf Sicht des kommenden Jahres. Und damit ihr hier sehen könnt, dass ich keinen Stuss erzähle, 10.3. war das die Ausgabe vom Daily. Die Links funktionieren hoffentlich auch. Und ansonsten könnt ihr auf hsbc-zertifikate.de vorbeischauen. Da könnt ihr alle Ausgaben des Newsletters im Archiv nachverfolgen. Das ist sozusagen Wohlerspitzen als Chance. Und eine Wohlerspitze habe ich nicht sozusagen aus dem Bauch heraus definiert, sondern das ist, wenn dieser Regressionskanal nach oben rausgeht. Und das hier sind die Signale und die Signalgüte der Backtest sozusagen. Es ist ein bisschen mehr als ein Backtest, weil seit vielen, vielen Jahren habe ich die Strategie regelmäßig im Daily drin, seit der Finanzmarktkrise. Und ja, das letzte und einzige Fehlsignal war das aus dem Jahr 2018. Das letzte Signal, was ich jetzt tatsächlich überprüfen konnte, waren 26% Kursplus, also ein sehr, sehr gutes. Und Ende April wird noch mal eins dazu kommen. Also, wenn der VDAX ausschlägt, systematisch, ich weiß, es ist mit ein paar Fallstricken verbunden, ja, die Psychologie, die müssen wir dann alle überwinden, aber auf Sicht von einem Jahr hat man dann zumindest in den letzten 15, 16, 17 Jahren immer sehr hohe Erfolgsquoten gehabt, ordentliche Renditen. Von daher bieten solche Vola-Spitzen auch immer überproportionale Chancen. Und das sind natürlich auch Gelegenheiten, wo strukturierte Produkte, und die HSBC ist ja auch ein Emittent von strukturierten Produkten, regelmäßig ganz besonders attraktive Produktkonditionen bereithalten. Und ich habe das jetzt nochmal ein bisschen anders aufbereitet. Ist hier einmal die Rendite, die der DAX bietet, auf Sicht des kommenden Jahres, auf Sicht der nächsten 12 Monate, und zwar in Abhängigkeit davon, welches Vola-Niveau wir haben. Und ich sage jetzt mal, Edda, in der Wirtschaft ist Stuck in the Middle immer nicht so schön. Und Stuck in the Middle ist auch hier nicht so gut, sprich geht mit unterdurchschnittlichen Renditen einher. Ich habe gesagt, letzte Woche war der VDAX bei 33. Das ist also der Balken hier, deutlich überdurchschnittliche Renditen, deutlich mehr Ertragserwartungshaltung, als wenn ich jeden Tag in den DAX investiert habe. Ihr könnt also hier erkennen, wenn der VDAX besonders hoch ist, dann sind das überproportionale Chancen. Aber auch andererseits, wenn der VDAX besonders niedrig ist, wenn wir also sehr stabile Trends und sehr stabile Aufwärtstrends haben, dann ist es auch ein guter Investmentzeitraum. Hier die Mitte, nicht ganz so gut. Dann haben wir hier die Grafik, sozusagen die VDAX-Strategie, weil sie im Moment so gut in die Aktualität passt, auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel heraus beleuchtet. So, und dann starten wir direkt mal mit einem aktuellen Chart, nämlich der Ölpreis. Ja, Edda, du hast es ja schon in der Anmoderation gesagt, als hätten wir uns abgestimmt. In meiner Überschrift steht, es ist einer der absoluten Risikocharts. Ja, und wenn die Straße von Hormuz nicht durchlässig ist und der Ölpreis dauerhaft über 100 Dollar notieren sollte, dann hat das natürlich direkte Implikationen auf unsere Wirtschaftstätigkeit. Und damit ist das ein ganz guter Risikomaßstab in der aktuellen Situation. Ich habe einen Monatschart mitgebracht. So starte ich in meinen Analysen oftmals mit der Analyse von einer hohen Zeitebene und versuche da erstmal so den grundsätzlichen Trend einzufangen. Und beim Ölpreis hat sich lange Zeit nichts getan. Wir haben dann bei 60 Dollar einen klassischen Doppelboden ausgeprägt. Und die erste positive Weichenstellung war hier der Sprung über 71, 72 Dollar. Abwärtstrend, langfristiger gleitender Durchschnitt. Und wir haben einen Aufwärtsgap gerissen, was im Monatschart extrem selten vorkommt. Ich habe ja nur den Monatsultimo-Zeit, wo es zu dieser Kurslücke kommen kann. Und entsprechend ist jetzt die 72-Dollar-Marke eine ganz wichtige Kernunterstützung auf der Unterseite. Und wenn ich jetzt sozusagen, das ist auch immer eine Herzensangelegenheit meinerseits zu transportieren, dass ihr die Charts nicht nur so interpretieren könnt, wo liegen die Renditepotenziale auf der Oberseite, sondern auch da, wo muss ich die Reißleine ziehen? Wo sind Kernunterstützungen? Welche technischen Haltemarken helfen mir, wenn ich über strukturierte Produkte nachdenke und die Investitionen darüber nachdenke? Weil dann predige ich an der Stelle immer, schau einmal auf den Chart, nimm die wichtigsten Unterstützungen mit und die berücksichtige die bitte bei der Produktauswahl, wenn wir über alles mit Schwellen, Barrieren und so weiter nachdenken. Und die nächste wichtige Unterstützung in dem Kontext, machen wir weiter im Sinne des vorsichtigen Kaufmanns mit den Risikomarken, $80. Das ist nämlich genau die Nackenlinie dieses Doppelbodens, die ich hier eingezeichnet habe. Und dann haben wir bei $94 und bei gut $98 hier die nächsten Unterstützungen. Und auf dieses Niveau, je nach eurer persönlichen Risikoneigung, könnt ihr Stops nachziehen. Der Aufwärtstrend beim Ölpreis ist hier absolut intakt, was nicht zuletzt auch der langfristige MACD im Monatsbereich signalisiert, der gerade neue Einstiegssignale generiert hat. So, das war einmal die Aktualität eingeschoben. Gleich kommen auch noch die Aktienmärkte, keine Angst. Aber ich habe jetzt noch ein paar Charts, die sozusagen die grundsätzliche Einordnung für vielleicht ein bisschen länger als die nächsten 2-3 Wochen, sondern vielleicht auch für das gesamte Jahr 2026 helfen können und helfen sollen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob hier kreditfinanzierte Aktienkäufe in den USA, ob das ein technischer oder eher ein fundamentaler Chart ist. Ja, ich würde sagen, eher sogar letzteres, also eher der Ausflug in die Fundamentalanalyse. Und die schwarze Linie, das ist die Spekulation auf Pump. Rot habe ich dagegen den S&P 500 laufen lassen und die kreditfinanzierten Aktienkäufe, die notieren auf absolutem Allzeithoch. Das ist schon mal die erste Botschaft. Aber sie steigen auch immer noch. Ja? Also, wenn diese Linie mal beginnt zu fallen, dann ist es für den Techniker eher ein Warnsignal, weil am Ende aller Tage ist hier die Spekulation auf Pump oder ein bisschen weniger dramatisch ausgedrückt, die kreditfinanzierten Aktienkäufe ja tatsächlich ein Treibstoff für die Märkte. Ja? Und solange die Linie steigt, gießt immer noch mal jemand neues Öl ins Feuer. Und vor diesem Hintergrund wäre sozusagen der Rücklauf, die Daten gibt es einmal im Monat von der FINRA in den USA, da werde ich sehr genau hinschauen, wenn es hier zu dem Dip kommen sollte und dann könnt ihr das ganz bestimmt auch im HSBC Daily Trading nachlesen. So, und dann habe ich eben so ein bisschen zwischen den Zeilen ganz lapidar in meiner Anmoderation gesagt, technische Analyse ist mehr als eine Linie in den Chart zu legen und sagen, aufgrund dieser Linie wird dies oder jenes passieren. Ich persönlich oder wir bei der HSBC machen sehr, sehr gerne auch statistische Auswertungen. Das hier ist so eine. Und das ist eine, weshalb wir in unserem Jahresausblick zu der Quintessenz gekommen sind. Achtung, 2026 könnte ein holpriger Jahrgang werden, geht mit einer realistischen Erwartungshaltung in das neue Jahr und wir werden eher ein unterdurchschnittliches Aktienjahr kriegen. Was habe ich hier ausgewertet? Ich schaue mir eine Stimmungsumfrage, Sentimenterhebung aus den USA an, nämlich die aus der American Association of Individual Investors. Das ist dieses Doppel-A, Doppel-I. Und die haben monatlich eine Asset Allocation Umfrage, fragen also amerikanische Privatanleger, wie stark bist du in Aktien investiert, wie viel Bonds hältst du und wie hoch ist deine Cashquote? Und die Aktienquote war November, Dezember über 70%. Ja, und dann haben wir eben als HSBC ausgewertet, was macht das mit der Renditeerwartung auf Jahressicht? Und ja, sie wird nicht negativ, ja, aber 6% im Vergleich zum Durchschnitt gegenüber 9%, deutlich eine Hypothek, ein Bremsklotz, ein Belastungsfaktor für die Erfolgsaussichten im kommenden Jahr. Und jetzt will ich sozusagen nicht nur den einsamen Mana hier in der Wüste geben, sondern euch auch mit auf den Weg geben, wenn die Aktienquote in den USA mal unter 40% oder 50% fallen sollte, dann geht das regelmäßig einher mit überdurchschnittlichen Renditeerwartungen auf Jahressicht. Also ihr könnt da eine Daumenregel draus ableiten, Aktienquoten über 70%, ein bisschen Fuß vom Gas nehmen, realistische Erwartungshaltung und auf der anderen Seite, wenn die Aktienquote mal wieder unter 40-50% fallen sollte, dann sind das oftmals die Investmentzeitpunkte, die man suchen sollte. Das ist der Sweet Spot am Markt an der Stelle.
Da hätte ich eine Frage zu. Kommt das aus diesen klassischen Sentimentansätzen, dass wenn die über 70% ist, die Aktienquote, sind kaum noch Käufer da oder weniger Käufer da? Und ist das so dieser Mechanismus, der hier funktioniert?
Genau, das ist sozusagen genau das, was man häufig in der Behavioral Finance beim Thema Sentimentanalyse unterstellt. Oder wenn alle Leute schon gekauft haben in den USA, die Aktienquote über 70% liegt, dann drückt das eine sehr optimistische Erwartungshaltung aus. Dann sind die Anleger eben schon investiert und dann fallen sie im Umkehrschluss auch regelmäßig als zukünftige Nachfrage am Markt eben aus. Und das ist genau dieser Belastungsfaktor, die Hypothek oder der Hemmschuh, der sich hier in den statistischen Daten dann auch widerspiegelt.
Und ist das nochmal ein Chart zurück? Die kreditfinanzierten Aktienkäufe sind entsprechend auch ein Indikator, weil wenn die stark ansteigen, sind ja zu viele eigentlich auch schon investiert und vor allen Dingen auch noch auf Kredit, was ja so eigentlich alle Alarmlampen bei mir angehen, wenn ich das höre. Oder woher kommt da die Interpretation?
Ja, zwei Sachen an der Stelle. Erstmal, da sollten Warnlampen angehen, weil die kreditfinanzierten Aktienkäufe auf einem absoluten Allzeithoch sich befinden. Das heißt, dieser Aufwärtstrend, den wir über die letzten Jahre im Prinzip seit Herbst 2022 gesehen haben, der ist jetzt schon fortgeschritten, der ist herangereift, der ist jetzt nicht mehr im ganz jungen Stadium seines Daseins. Das ist sozusagen die vorsichtige Komponente an der Stelle. Mhm. Aber die Linie steigt noch jeden Monat. Also meine Sorgenfalten werden noch deutlich größer, wenn die Linie beginnt zu fallen. Deswegen ist das ein potenzieller Risikochart und auch ein Chart, den man im Daily ganz sicher lesen und sehen wird, wenn genau dieser Dip eintreten sollte.
Da haben wir eine Frage von Hart, die dazu passt. Entschuldige, dass ich unterbrochen habe, aber woher kennt man die Zahlen für die kreditfinanzierten Aktienkäufe? Das stünde ja nicht in der Kauforder.
Ja, also die Spekulation auf Pump ist eine Anforderung, eine rechtliche Anforderung in den USA, dass die Broker das veröffentlichen müssen. Und die FINRA, das ist eine amerikanische Aufsichtsbehörde, die fasst diese Daten einmal im Monat zusammen. Also wir brauchen ungefähr so immer zur Monatsmitte gibt es die neuen Datenpunkte. Also heute ist der 16. Heute Morgen waren sie noch nicht da, aber in diesen Tagen wird der neue Datenpunkt veröffentlicht. Und das ist dann sozusagen Stand Ende Februar. Mhm. Also immer zur Monatsmitte gibt es den Datenpunkt für den gerade zu Ende gegangenen Monat.
Und da kommt noch eine Anmerkung von Lars. Mit steigender Market Cap würden in der Regel auch die kreditfinanzierten Aktienkäufe steigen. Ist dem so?
Das ist eine sehr gute Feststellung. Ist ja fast keine Frage, sondern tatsächlich eine Feststellung. Und dem würde ich erstmal so zustimmen, dass die Market Cap gestiegen ist und damit vielleicht auch am Ende der Tage kreditfinanzierten Aktienkäufe automatisch mitsteigen. Mhm. Also eine sehr schöne Feststellung, lieber Lars. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, meine Bauchschmerzen werden größer, wenn die Linie beginnt zu fallen. Weil dann dieser Treibstoff, am Ende aller Tage ist es zusätzliches Kapital, das in den Markt hineinfließt. Und wenn dieser Strom versiegt, dann wird mein mulmiges Gefühl in der Magengegend noch mal ein bisschen größer. Mhm.
Danke dafür.
Ja, sehr gerne. Dann machen wir mal weiter. Danke für eure rege Beteiligung und die Fragen. Der nächste Chart ist ein sogenannter Seasonal Chart, ein Verlaufsvergleich. Und das ist ja was das Herz des technischen Analysten am Ende der Tage höher schlagen lässt. Also immer der Blick in die Vergangenheit macht der Techniker regelmäßig. Und dann schaue ich, wo in der Vergangenheit vergleichbare Verläufe waren. Und dann versuche ich daraus eben Implikationen abzuleiten für die aktuelle Marktsituation. Und wir haben beim S&P, wir haben das Thema eben gestreift, Bullenmarkt im Jahr oder im Herbst 2022 begonnen. Wir haben drei sehr, sehr gute Aktienjahre hinter uns gebracht. 24 und 23 waren sogar Jahre mit Kurszuwächsen größer 20%. Letztes Jahr waren es dann noch 16% im S&P 500. Also drei sehr, sehr gute Jahre. Und ich habe untersucht auf Basis der Daten seit 1928, was im vierten Jahr passiert, unter der Vorbedingung, dass wir drei steigende Aktienjahre in Folge hatten. Und ja, wir sind dann wieder bei dem Thema realistische Erwartungshaltung, weil ein Kursplus von 2% am Ende aller Tage lockt dann nur ganz wenige hinterm Ofen hervor. Und dann sind wir wieder, ja, diese sehr guten Aktienjahre, die wir zuletzt hatten, nicht blind fortschreiben und möglicherweise 2026 eher ein Mixed Bag, eher ein Jahrgang mit Herausforderungen, weil die Herausforderungen sieht man in diesem historischen Verlaufsvergleich auch. Ja, so nutze ich die auch sehr, sehr gerne. Ich mache mir einen Kalendereintrag. Achtung, wenn der Sommer mal da ist, im Juli, häufig ein paar Gewinnmitnahmen im dritten Quartal, aber auch dieses Verlaufsmuster legt ein besonders holpriges drittes Quartal nahe. Also möglicherweise besondere Rückschlagsgefahren in den heißen Sommermonaten im Juli, August und September. So, und das Ganze wird untermauert, das kennt ihr vielleicht, das ist sozusagen mein tägliches Brot, wenn ich den Jahresausblick schreibe, der saisonale Verlauf von Zwischenwahljahren, also das ist US-Präsidentschaftszyklus, der gemittelte Verlauf aller Zwischenwahljahren 2026 ist ein Zwischenwahljahr in den USA und ja, vorweggenommen, es ist der schwierigste Investmentzeitraum innerhalb Präsidentschaftszyklus. Wir liegen per Ende erstes Halbjahr und per Ende drittes Quartal unter Wasser. Und am Ende der Tage braucht es so die klassische Jahresendrallye, den klassischen Run im vierten Quartal, um für ein halbwegs versöhnliches Jahresende zu sorgen. Und das passt auch, glaube ich, ganz gut zu diesem Verlaufsvergleich, den ich davor hatte. Ja, das Muster am Ende nicht so viel gewesen außer Spesen und hinten raus vielleicht nochmal ein bisschen versöhnliches Jahresende. Ja, aber ich brauche auch diese Jahresendrallye, damit wir am Ende aller Tage an Silvester sagen, okay, Schwamm drüber, ist es noch irgendwie gut gegangen. Ja.
Da ist eine Anmerkung von Andi dazu, der meint, das müssten die US-Midterms sollten doch den Aktienmarkt beflügeln. Also im Chart sieht es dann anders aus, ist mein Verständnis jetzt.
Ja, bei den Charts sieht es anders aus. Ich weiß auch nicht, vielleicht die Midterms, ja, also die Zwischenwahlen in den USA, die dann im November anstehen, das ist der Startpunkt für einen sehr guten Investmentzeitraum. Aber bis dahin, Edda, glaube ich, haben wir noch ein bisschen paar Herausforderungen vor uns. Ja, und die müssen wir meistern. Und dann müssen wir uns einen Kalendereintrag machen Ende September, von mir aus auch im Anfang November, wenn eben die Zwischenwahlen in den USA anstehen. Also vielleicht ist bei der Frage ein bisschen was an Vorwissen vorhanden. Aber regelmäßig sind die Midterms der Ausgangspunkt, der Startschuss für eine positive Entwicklung. Der Weg dahin noch ein bisschen schwierig, holprig und von Herausforderungen gepflastert.
Danke.
So, wir kommen wieder zu den Charts zurück und ein paar aktuelle Charts. Ich habe zum Startpunkt wieder einen langen Chart mitgebracht und ich weiß, es geht jetzt ein bisschen ans Eingemachte. Ne? Wir gehen ein bisschen tiefer in die technische Analyse rein. Das ist der S&P 500 auf monatlicher Basis. Und man sieht erstmal positiv, dieser Aufwärtstrend ist absolut intakt. Wir sind aber bis zu der Trendkanalbegrenzung vorgestoßen. Und jetzt treten wir auf der Stelle seit einigen Monaten. Und ich interpretiere es auch so, dass wir Gefahr laufen, dass wir hier so ein gewisses Überrollen sehen. Es geht nicht mehr richtig vorwärts. Und was es nach oben versucht hat und gescheitert ist, versucht es in der Folge nach unten. Das ist ein bisschen salopp formuliert, eine ganz alte amerikanische Trading-Weisheit. Und was mir wirklich ein paar Bauchschmerzen bereitet, ist hier die Indikatorenkonstellation. Der MACD notiert auf historisch hohem Niveau. Und es könnte passieren, dass wir jetzt im März, ja, es ist der 16. März, das heißt, wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zum Monatsultimo, aber es könnte passieren, dass wir hier das Ausstiegssignal bekommen, und zwar auf einem Niveau, das wir historisch gesehen zuvor noch nie erreicht hatten. Der RSI ist da schon einen Schritt weiter, und beim MACD habe ich hier auch noch einen Regressionskanal reingelegt, also um sozusagen den langen Trend auch noch mal ein bisschen zu würdigen und das auch mit Hilfe eines steigenden Regressionskanals sozusagen auch noch mal einzuordnen. Also das wäre ein Ausstiegssignal, was ich sehr genau beachten würde. Und das ist dann auch die perfekte Überleitung nach Deutschland. Weil es ist wie immer, wenn die Amerikaner einen Schnupfen kriegen, dann kriegen wir hier eine Lungenentzündung. Ja, und Edda, ich tue jetzt auch einen Fünfer ins Phrasenschwein. Ja, also der ist da gut aufgehoben, glaube ich. Ja. Man sieht, dass der DAX schon den Schritt weiter ist und genau diese Ausstiegssignale bei den langfristigen Indikatoren aktuell geliefert hat. Und da müsste schon einiges an positiver Entwicklung kommen bis Ende des Monats, um diese Ausstiegssignale dann an der Stelle nochmal zu negieren. Also MACD historisch hoch, schneidet seine Signallinie von oben nach unten. Der RSI, nachdem er das gesamte Jahr 25 im oberen Extrembereich verharrte, rutschen wir jetzt aus dem überkauften Bereich nach unten und generieren damit ein neues Ausstiegssignal. Ja, deswegen ist das hier was, wo ich sage, da sind wir A, schon mal einen Schritt weiter als die USA, und B, wir haben hier schon eine ordentliche Fallhöhe. Deswegen nochmal 2026. Ich bin oft hier als Bulle gesessen, aber im Moment fällt mir das ein bisschen schwer, und ich hoffe, ihr habt das zwischen den Zeilen auch ganz gut herauslesen können. So, jetzt habe ich sehr viele lange Charts gehabt. Jetzt gucken wir uns nochmal die konkrete kurzfristige Situation beim DAX an. Und da bin ich manchmal ein bisschen ganz einfach gestrickt und sage, schaut euch einfache Kriterien an. Auf was könnt ihr selber achten? Notierten Index, notierten Aktie oberhalb der 200-Tage-Linie. Ganz simpel, ganz einfacher Filter, ja oder nein. Oberhalb der 200-Tages-Linie haben wir einen Aufwärtstrend, darunter eben spiegelbildlich die andere Situation, Abwärtstrend. Und ihr seht das, das hier ist die, ich zeige es euch im Chart, das ist die 200-Tage-Linie. Der DAX notiert deutlich drunter. Also unsere Basisannahme, dass wir in einem Aufwärtstrend uns befinden, die ist nicht mehr richtig. Wir haben nämlich auch eine obere Umkehr, also klassisches Doppeltop ausgeprägt. Und wir notieren unter dem Jahresschlusskurs. Das mache ich also auch tatsächlich von Hand zu Fuß, schreibe mir ganz oldschool auf ein Blatt Papier die Schlusskurse für ganz unterschiedliche Assetklassen, damit ich eine Chance habe, dass ich die an Pfingsten auch noch kenne. Ja? Und dann darüber ist eine positive Entwicklung, darunter eben spiegelbildlich ein Abwärtstrend. Das heißt, jetzt ganz wichtig für den DAX, 22.900, hier diese letzten Tiefs unbedingt verteidigen. Ja, sonst wird die Top-Formation noch ein bisschen größer. Also das ist ein Stresslevel und ein Risikolevel, auch eine sehr gute Stop-Loss-Marke auf der Unterseite. Und nach oben hin, um dieses Doppeltop zu negieren, um die 200-Tage-Linie zurückzuerobern, da haben wir schon ein paar dicke Bretter noch zu bohren. Aber das wären alles Schritte, die ich gerne sehen würde, bevor man hier beim DAX sozusagen von der Rückkehr in die Erfolgsspur ausgehen kann. So, und ich bin mit dem Risikochart in meine Folien gestartet. Ich habe noch zwei Risikocharts zum Abschluss dabei. Und ja, das ist die 10-jährige Rendite in Deutschland. Denn ich glaube, der Markt schaut relativ sorglos auf die Zinsen im Moment und die steigen eher. Ja, also da ist der Markt offensichtlich, schaut da ein bisschen durch. Ich habe eine sehr hohe Zeitebene mitgebracht, getreu dem Motto, die Jahre lehren viel, was die Tage niemals wissen. Also ihr merkt schon, ich habe durchaus ein Faible für Jahrescharts, für Halbjahrescharts. Hilft euch auch, da müsst ihr nicht so viel machen. Ne, wenn ich auf einen 10-Minuten-Chart schaue, da muss ich auch ganz häufig drauf schauen, weil sich da ganz viel tut. Und in so einem Halbjahreschart tut sich manchmal nicht so viel. Der Zinsanstieg in Deutschland, der stammt im Wesentlichen aus dem Jahr 2022 und dann folgt die Kerze vom zweiten Halbjahr 2023. Und seither, das ist das, was ich blau unterlegt habe, findet die gesamte Kursaktivität innerhalb der damals gesetzten Leitplanken statt. Und das ist grob 3-2%. Das heißt, hier stauen wir Bewegungspotenzial auf. Und Achtung, wenn wir nach oben rausgehen, ein neues Bewegungshoch realisieren, 3% rausnehmen, dann kann ich genau diese Höhe der Trading Range nach oben projizieren. Und dann lande ich bei einem Kursziel von eben 4%. Jetzt habe ich die Zeitebene verknüpft. Das ist auch was, was ich sehr gerne tue. Also analytischer Ansatztechnik ist sehr, sehr gut prädestiniert dafür, unterschiedliche Zeitebenen miteinander zusammenzubringen. Und hier habt ihr zum Beispiel 200-Tage-Linie genau drauf aufgesetzt. Der Kurs ist darüber. Hier haben wir einen Aufwärtstrend. Hier ist die Basisannahme Aufwärtstrend richtig. Und wenn ich 10-jährige Rendite, die Legende, zuhalten würde oder meine Überschrift zuhalten würde, dann würdet ihr wahrscheinlich mir zustimmen, wenn ich sage, das hier ist ein Aufwärtstrend. Wir holen relativ lange Luft, ja, aber unteres Ende der Range haben wir zuletzt nicht erreicht, sondern höhere Tiefs ausgeprägt. Also wir bereiten hier einen Ausbruch nach oben vor. Dadurch, dass wir wissen, dass da die Zinsen drüber stehen, tut uns das manchmal ein bisschen schwerer, die Charts so nüchtern und so sachlich zu interpretieren. Aber ganz klare Gefahr, dass wir hier die 3%-Marke, diesen Deckel lüften und dann eben ein Kursziel von 4% aktivieren. Und dann ist das auch nochmal ein Risikochart für die Aktienmärkte.
Mhm. Ja, beeindruckend.
So, und dann würde ich euch zum Abschluss noch ein Gimmick zeigen, und das ist diese Folie hier an der Stelle. Edda, wir machen schon ganz lange Veranstaltungen miteinander. Es hat bei mir persönlich 25 Jahre gedauert, aber endlich habe ich den Code des Marktes entschlüsselt. Nicht mehr. Okay. Nein, Spaß beiseite. Ich habe hier ausgewertet auf der linken Seite die DAX-Performance in geraden Jahren und dagegen in ungeraden Jahren. Also ich habe mir mal sagen lassen, 2026 ist ein gerades Jahr, dann erzielt der DAX im Durchschnitt 2% in den geraden Jahren. Den DAX gibt es seit 1988 und in ungeraden Jahren fällt der Kurszuwachs deutlich größer aus. Nämlich 21% Zuwachs in den ungeraden Jahren. So, ich habe ja eben so ein bisschen gesagt, nicht nur auf die Renditen schauen, sondern auch auf das Risiko. Das Risiko der Drawdown ist in den geraden Jahren auch doppelt so hoch als in den ungeraden Jahren, 17 versus 9% Drawdown, die wir da haben. So, und dann jetzt Hand aufs Herz, wer hält das hier gerade und ungerade Jahre für die hohe Schule der Kaffeesatzleserei? Keine Angst, ich kann das ab, ich mache das seit vielen, vielen Jahren, von daher, und ich bin ja auch selber schuld, ich habe ja fast so ein bisschen auch mit einem Augenzwinkern eingeleitet. Ja, aber der rechte Teil der Grafik, um da noch ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen zu kriegen oder das argumentativ zu untermauern, habe ich das für die Daten seit 1928 für den S&P auch nochmal ausgewertet. 5% Kurs plus in den geraden Jahren, doppelt so starker Kurszuwachs in den ungeraden Jahren. Und das Muster bleibt auch beim Drawdown bestehen. Und jetzt versuche ich nochmal die Erklärung dafür zu liefern. Natürlich hat das weniger mit ungerade und gerade zu tun. Wenn ich das so ins Schaufenster stelle, ist es vielleicht tatsächlich Kaffeesatzleserei. Aber das ist natürlich US-Präsidentschaftszyklus. Ja. In den USA wird alle 4 Jahre gewählt. Ja, das Zwischenwahljahr ist der schwierigste Teilabschnitt, habe ich eben gesagt. Das Zwischenwahljahr ist 2026, der Zyklus ist 4 Jahre. Wir rollen immer von einem geraden Jahr in das nächste gerade Jahr. Das heißt, vielleicht ist es ein bisschen weniger Kaffeesatzleserei, wie man das auf den ersten Blick mit dem Augenzwinkern erwarten kann. Und vielleicht ist die Begründung eben genau in diesem US-Präsidentschaftszyklus, im US-Wahlzyklus zu finden und dass das Zwischenwahljahr eben besondere Herausforderungen bereithält. Mhm. Oh. Ich hoffe, wir haben noch ein paar Fragen. Ich habe zum Abschluss immer ein bisschen ein Zitat dabei, das hoffentlich zur aktuellen Marktsituation passt. Wenn man nicht weiß, wer man ist, dann ist der Markt ein teurer Platz, um es herauszufinden. Und ich hoffe, ihr habt so ein bisschen zwischen den Zeilen rauslesen können, dass ich 2026 durchaus ein paar Herausforderungen sehe. Von da an ist der Platz vielleicht noch ein bisschen teurer als in jedem x-beliebigen sonstigen Jahr. Und an der Stelle noch mal ganz kurz der Hinweis aufs Daily. Da könnt ihr jeden Tag meine Einschätzung zu DAX und Co. nachlesen. Herzliche Einladung, aktiv davon Gebrauch zu machen. So, das war es erstmal von meiner Seite. Edda, was machen die Fragen? Was brennt den Teilnehmern noch unter den Nägeln?
Ja, eine ganze Menge. Ich fasse mal ein bisschen zusammen. Ein paar Fragen zu den USA. Also zu S&P. Wilfried will wissen, ob der S&P 500 aus deiner Sicht dann zu weit von seiner 200-Tage-Linie weg wäre.
Ja, 200-Tage-Linie ist ganz nah. Ich darf jetzt nicht zu viel verraten, aber könnte sein, dass zeitnah im Daily was zum S&P 500 veröffentlicht wird. Also mal die nächsten Tage reinschauen. 6.620 ist Pi mal Daumen die 200-Tage-Linie im S&P. Also nicht so weit entfernt. Bei den Edelmetallen haben wir sie oftmals im Moment ein bisschen weiter entfernt. Und ja, natürlich ist die 200-Tage-Linie, ne, für mich erstmal ein Maßstab Aufwärtstrend, ja oder nein. Und von da ist es auch eine wichtige Unterstützung, wo man als Anlegerinnen und Anleger hinschauen sollte.
Okay, dann nochmal Lars, auch zum S&P, ob der Dow Jones ähnlich aussehen würde historisch wie der S&P. Die Frage kam an der Stelle, als du die historischen Charts hattest.
Ja, also diese saisonalen Verlaufsvergleiche, die habe ich auf Basis des Dow Jones ermittelt, weil man da eben 120 Jahre Kurshistorie hat. Da hat man die längsten Kurshistorien und deswegen greifen die auf den Dow Jones zurück. Und ansonsten schaue ich gerne auf den S&P 500, weil es gibt bestimmt eloquentere Arten und Weisen, wie man einen Index berechnen kann heutzutage, als das eben beim Dow Jones der Fall ist.
Dann habe ich noch ein paar allgemeine Fragen. Erstmal was ganz Praktisches von der Paulina. Die möchte wissen, welche Datenquelle du für den Folie 8, das war, glaube ich, der AAI Sentiment, woher du das, wo das zu finden ist.
Ja, genau. Muss noch ein bisschen weiter nach hinten
kündigen. Ja, genau.
Das
waren die kreditfinanzierten Aktienkäufe. Das ist Folie 8. Das ist schon 9.
Ja, die Quelle steht hoffentlich hier bei mir drin. Also die FINRA, das ist diese amerikanische Aufsichtsbehörde, die die Daten aggregiert und einmal im Monat veröffentlicht. Also einmal ein bisschen googeln und dann werdet ihr fündig werden oder im Daily mitlesen, weil wenn diese Linie fällt, werdet ihr den Chart im Daily lesen können.
Okay, prima. Und ich werde auch einen Link zu deinem Daily mitschicken mit dem Link zu der Aufzeichnung.
Sehr gerne.
Dann, Andi möchte noch wissen, was sind deine Top 3 Indikatoren?
Ja, sehr gut. Sehr gute Frage. Ich muss jetzt aber in bester Thomas Gottschalk-Manier sagen, wenn ich die Frage ausführlich beantworte, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich auf unbestimmte Zeit. Ja? Nein. Top-Indikatoren. Erstmal, je länger ich das mache, umso wichtiger wird das, was ich oben im Chart sehe für mich. Und umso unwichtiger wird das, was unten im Chart ist. Erste Daumenregel. Das heißt, ich nutze die Indikatoren unten regelmäßig als zusätzliche Bestätigung, aber nicht mehr als signalgebendes Instrument. Und ich bin vom Grundnaturell eher der trendfolgende Investor. Und deswegen bin ich auch eher bei langfristigen trendfolgenden Indikatoren, auch um jetzt mal ein bisschen Name-Dropping zu machen, MACD, relative Stärke, Bollinger Bänder, das ist was ich regelmäßig im Daily veröffentliche, worauf ich Bezug nehme. Von daher sind das dann auch schon mal 3 waren ja gefordert, 3 habe ich jetzt genannt. Es ist noch ganz wichtig, unterschiedliche Indikatorenklassen zu verwenden. Weil wenn ich ein RSI nehme und nehme dazu noch eine Stochastik, sind beides Oszillatoren. Sage ich mal, der Mehrwert, dadurch, dass ich einen zweiten Oszillator dazu nehme, wenn der eine überkauft ist, würde ich klassischerweise erwarten, dass der andere auch überkauft ist. Ja, und vor dem Hintergrund unterschiedliche Indikatorenklassen. Ja, damit man auch, und letzter Tipp an der Stelle, nicht zu viele Indikatoren reinnehmen, sonst seht ihr vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr am Ende aller Tage.
Danke. Und dann eine Frage von, ja, jetzt habe ich den Frager nicht mehr, die wurde vorab eingereicht. Und zwar, er wollte wissen, ob es Pattern gibt, die in der Krisensituation nicht funktionieren.
Ja, also erstmal, gerade in Krisensituationen, und wahrscheinlich wäre ich auch falsch in aller Ehrlichkeit, wenn ich was anderes jetzt hier erzähle mit meinem Jobtitel. Also ich glaube, technische Analyse funktioniert gerade in Krisenzeiten besonders gut, weil am Ende aller Tage versuchen wir Techniker, die Psychologie der Marktteilnehmer, und zwar aller Marktteilnehmer zusammengenommen, abzubilden. Und wenn wir Krisen haben, das sind genau die Situationen, wo Angst und Gier, ja, in der Krise eben die Angst, in der Euphorie, die Gier eben hochkommt, Überhand gewinnt. Und da komme ich dann sozusagen mit meinem Werkzeugkasten ins Spiel, um das genau abbildbar zu machen, zu lesen, zu interpretieren. Also ich würde sogar so weit gehen, dass die technische Analyse in Krisenphasen besonders gut funktioniert. Ich habe ein Lehrbuchbeispiel, Fukushima. Ja, ich darf ja auch viel mit Institutionellen mich austauschen. Und da gab es einen Fondsmanager, der sonst immer ein offenes Ohr für meine Charts hat. Der hat aber an der Stelle dann 2013 gesagt, naja, Jörg, geh mir weg mit deinen Charts. Im Moment schaue ich auf die Wettervorhersage von Japan und dann weiß ich, was ich zu tun habe. Genauer gesagt hat er die Windrichtung betrachtet. Ja? Und das ist so ein Beispiel, wo dann wirklich die Psychologie, wenn wir Investmententscheidungen aufgrund der Wettervorhersage treffen, dann ist das wirklich ein hochgradig von der Psychologie geprägte Marktphase gewesen. Und in der Phase haben wir auch 3 Abwärtsgaps in Folge im DAX gerissen. In meiner Zeit war das das erste Mal, wo das vorkam. Also Das sind immer Sternstunden der technischen Analyse, wenn solche besonderen Ereignisse sind, wenn die Psychologie eben auch ein bisschen stärker ausgeprägt ist, wie an jedem x-beliebigen Handelstag.
Ja, danke dafür. Wilfried will recht viel zum Euro-Dollar wissen, aber das hast du sicherlich in deinem Daily, oder? Angesichts der Zeit.
Genau. Edda, wir machen das so, dann nehme ich das als Hausaufgabe mit. Und das ist ja hier nicht One-Way-Flow, sondern das kann durchaus auch Two-Way sein. Und dann werde ich mal Euro-Dollar in den nächsten Tagen ins Daily reinnehmen.
Ja, das ist eine super Idee. Also Wilfried, Euro-Dollar findest du im Daily-Newsletter von Jörg von der HSBC. Prima, danke dir für deine Zeit und für die echt spannenden Sachen. Ich habe durchaus neue Perspektiven, auch in meinen Überlegungen, was ich die nächsten Monate tue. Ich hoffe, du kommst bald wieder. Wir sehen uns spätestens in Stuttgart bei der Invest und alle, die hier dabei sind, wenn ihr Investkarten haben wollt, einfach eine Mail an uns und ich schicke einen Code zu. Ist mir jetzt so spontan eingefallen. Und nächste Woche habe ich was ganz, ganz anderes, nämlich Bucky Irmark, Fondsmanager, Intertech Digital Leader Fund, ziemlich bekannt und sehr erfolgreich mit seinem Fonds, wird eher fundamental über Tech-Werte sprechen, ob der Ausverkauf der angesichts der KI-Disruption wirklich an der Stelle berechtigt ist. Danke, Jörg.
Danke, Edda, für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.